Ja, also Swedenborg bringt eigentlich erstmals den Gedanken einer Entwicklung hinein und der Sohn Gottes entwickelt sich eigentlich erst. Und wir sehen das, wenn man den Begriff Sohn Gottes im Neuen Testament eben fokussiert und zur Kenntnis nimmt, dann sieht man, dass er in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Also ich suche jetzt gerade das Lukas-Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas. Swedenborg hat ja nun eine Trinitätslehre, ich habe es euch ja gerade gesagt, eine Trinität, die nicht vor der Erschaffung der Welt bestand, also nicht von Ewigkeit her, sondern erst im Zuge der Heilsveranstaltungen ausgebildet wird. Und eine Lieblingsstelle, Stichwort biblische Begründung, eine Lieblingsstelle, auf die er sich eben dann gerne bezieht, ist Lukas 1,35. Da heißt es, das ist die Ankündigung der Geburt Jesu. Lukas 1,35, da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und 35, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist übrigens sozusagen eine andere Formulierung für Gott, die Kraft des Höchsten. Die Juden umschrieben ja den Gottesbegriff gerne. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So, darum, deswegen wird auch das Heilige, das geboren wird, das aus dir, Maria, geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und diese Stelle interpretiert Swedenborg so, dass er sagt, der Name Sohn Gottes, der ist hier also schon im Geburtsgeschehen Jesu eingeführt. Und im Geburtszusammenhang meint der Begriff Sohn Gottes also, dass, wie ich eben sagte schon, dass Jesus einen göttlichen Vater hat, die Kraft des Höchsten, der Heilige Geist, und eine menschliche Mutter hat. Deswegen heißt er also Sohn Gottes. Nicht wahr? Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, also das heißt, das Kind Jesu, der Mensch, der Sohn Mariens, der Fleischgewordene, der biologische Jesus, der wird deswegen Sohn Gottes genannt, weil er eben Gott als Vater hat. Da ist also nichts mit Sohn von Ewigkeit, sondern einfach der Begriff schuldet sich den Entstehungsumständen Jesu. So, das ist also sozusagen die biologische Interpretation des Begriffes Sohnes Gottes. Und das, jetzt brauche ich die nächste Stelle nicht aufschlagen, die kennt er nämlich. Die nächste Stelle, wo der Sohn Gottes dann wieder vorkommt, ist dann die Taufe Jesu im Jordan. Da tut sich der Himmel auf und da kommt der Heilige Geist herab in Gestalt einer Taube. Und dann kommt vom Himmel die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Nicht wahr? So ungefähr lautet das da. Das heißt, da wäre jetzt eine zweite Bedeutung Sohn Gottes. Sohn Gottes bedeutet dann in dem Sinne, das hat die frühe christliche Kirche auch aufgegriffen, dass er jetzt in der Taufe, also jetzt nicht biologisch determiniert, sondern dass er jetzt, man könnte es deuten in dem Sinne, dass er seinen inneren Übungsweg inzwischen so weit gegangen ist, er ist 30 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, dass er also den himmlischen Segen sozusagen bekommt, dass gesagt wird, er ist jetzt voll inspiriert, er ist so weit geöffnet, dass er den göttlichen Geist sinnbildlich sichtbar empfangen kann. In dem Sinne ist er jetzt Gottes Sohn, dass er eben ein offener Kanal für die göttliche Geistinspiration ist. So könnte man das verstehen. Das wäre dann eben eine zweite Stufe, in der im Neuen Testament vom Sohn Gottes die Rede ist. Und dann gibt es noch eine Stelle bei Paulus im Römerbrief. Die ist gleich am Anfang so in etwa. Also der Brief des Paulus an die Römer beginnt mit den Worten, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat, in den Heiligen Schriften das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Das wäre jetzt eine dritte Bedeutung des Begriffes Sohnes Gottes. Sohn Gottes meint hier die Einsetzung zum Sohne Gottes durch die Auferstehung von den Toten. Wir würden sagen, er ist Sohn Gottes durch die Verherrlichung, die in dem Moment abgeschlossen ist. Und jetzt haben wir, wenn wir diese drei Stellen addieren, 1 plus 2 plus 3, dann hätten wir also eine Entwicklungsgeschichte Jesu des Sohnes Gottes. Zunächst mal in seiner spirituellen Gestalt noch ganz unentwickelt, heißt er Sohn Gottes, einfach aufgrund der besonderen Zeugungsumstände, die ich eben genannt habe. Das betrifft noch nicht seine spirituelle Entwicklung, sondern betrifft einfach nur seine biologischen Zeugungsumstände. Jungfrauengeburt, Gott als Vater, Maria als Mutter. Dann übt er sich in den 30 Jahren vor seinem Antritt des öffentlichen Lehramtes, ein Ausschnitt dieses Weges ist die Szene des Zwölfjährigen im Tempel, wo er also den Schriftgelehrten Schweißperlen in die Stirn treibt. Da gibt es ja eine köstliche Geschichte durch Lorbe offenbart, die drei Tage im Tempel. Es fällt mir schwer, jetzt ein Zitat nicht zu nennen, aber ich verschweige es sozusagen. Aber es ist einfach köstlich, wie der zwölfjährige Jesus die Pharisäer also wirklich blass aussehen lässt, nicht wahr? Im Lukas-Evangelium heißt es nur, dass er zunahm, der Zwölfjährige ihm zunahm an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Wir sehen da ein Wachstum. Und Swedenborg sagt, Jesus durchlief an und für sich eine Entwicklung wie jeder andere Mensch auch, nur Kraft der besonderen Zeugungsumstände schneller und vollständiger und gründlicher als jeder Mensch. Und beim zwölfjährigen Jesus haben wir das einzige neutestamentliche Fenster in diese frühen Jahre Jesu. Und in diesen frühen Jahren Jesu bis zum Antritt seines öffentlichen Lehrauftrages hat er eben sich so weit durchgeübt, dass er bereits den göttlichen Geist in sich zum Durchströmen brachte. Und das wird dann in der Taufe zum Ausdruck gebracht, dass sich der Heilige Geist herabsenkt auf ihm und der Vater gewissermaßen sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist also die spirituelle Entfaltung des Sohnbegriffes. Und dann der seine Seele erreicht. Die Seele ist in dem Moment durchdrungen vom göttlichen Geist. Und der Abschluss dieser Entwicklung mit dem Paulusfort verbunden, der ist dann, dass dieser Prozess auch die Zellen seines Fleischleibes erreicht. Das ist die Vorbereitung dann auf die Auferstehung, die selbst für ihn nochmal eine Kraftprobe war. Nicht wahr? Aber er hat es geschafft. Er hat sich nicht nur seelisch vom göttlichen Geist durchdringen lassen, sondern er ist auch, und jetzt sage ich, körperlich neu geboren worden und in diesem Sinne dann Sohn Gottes. Und seitdem nennt die Christenheit ihn den Kyrios. Und Kyrios, ja, das ist eigentlich eine sehr starke Waffe, sage ich jetzt mal, die wir einsetzen können, wenn wir die Göttlichkeit Jesu thematisieren. Und wenn wir sagen, dass Jesus Christus das Erbe des alttestamentlichen Gottes vollständig übernommen hat. Ich sage gewissermaßen das Erbe. Vom Erbe spricht man eigentlich, wenn jemand gestorben ist. Man könnte theologisch zugespitzt sagen, der alttestamentliche Gott ist am Kreuz gestorben. Und Ostern als Jesus Christus auferstanden. Das ist eine gewagte Formulierung, aber man könnte sie so sagen. Denn der Begriff des Kyrios, den Thomas, wie uns Johannes in Erinnerung gerufen hat, wo ist er? Mein Herr und mein Gott, der Kyrios-Titel wird erst seit Ostern auf Jesus angewandt. Und Saskia hat uns darauf hingewiesen, das ist also eine schöne Entdeckung von Swedenborg, eigentlich auch eine einfache, dass wenn im Neuen Testament alttestamentliche Stellen zitiert werden, in denen Jahwe oder Jehova vorkommt, dann werden sie im Neuen Testament mit dem Kyrios-Titel zitiert. Also das berühmteste Beispiel ist das Höre Israel. Shema Israel, Höre Israel. Und das wird im Neuen Testament eben nicht mit Jehova zitiert, sondern mit dem Herrn. Und man muss dazu wissen, dass die Juden, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, die Juden hatten aus eben diesem vorbildenden Respekt, weil man die Dinge eben nicht so richtig verstand, im Respekt vor dem Gebot, dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll, haben sie den Gottesnamen im Alten Testament, der an und für sich offenbart wird, in der Dornbusch-Szene, wie heißt du eigentlich, der du mich da mit dem wahnwitzigen Auftrag erfüllst, die Israeliten aus Ägypten zu befreien, und da stellt sich dieser Gott vor, unter anderem als der Ich Bin. Eyeh, Asher, Eyeh. Ich bin, der Ich Bin. Und schon Jesus Christus hatte ja im Johannesevangelium diese berühmten Ich Bin-Worte gesprochen. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Es sind genau 7 Ich Bin-Worte. Und wir haben auch schon gehört, dass die Zahl 7 ja nicht unbedingt bedeutet, dass er 7 Worte spricht, sondern er spricht das Ich Bin in göttlicher Qualität aus. Er spricht eigentlich nur ein Ich Bin-Wort. Aber weißes Licht kann man in 7 Farben auffächern. Und so kann man diese eine Ich Bin-Aussage auffächern eben in 7 heilsgeschichtlichen Bedeutungen. Und dann werden 7 Ich Bin-Worte daraus. Aber im Grunde genommen ist es ein Ich Bin-Wort. Das heißt also, Jesus sagt, ich bin der, der im Dornbusch zu Mose sprach. Und im Respekt vor diesem Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, hatten die Juden ja immer, wenn der Name Jahwe oder Jehova, das Tetragramm, im Alten Testament vorkommt, Adonai gesprochen, Herr, Adonai. Deswegen heißt es ja in der Lutherbibel oftmals Herr, Herr. Ich war einmal mit Kapitälchen geschrieben und einmal ohne geschrieben. Also da ist auch noch diese Tradition drin. Also man hatte immer, wo der Gottesname steht, Adonai gesagt. Und Adonai ist das hebräische Wort für Herr. Und wo man das ins Griechische übersetzt, kommt Kyrios raus. Also die Linie ist eigentlich ganz klar. Im Neuen Testament wird selbst für Blinde sichtbar, dass hier gesagt werden soll, Jesus ist der Kyrios, Jesus ist der Adonai des neuen Bundes. Jesus tritt in die Fußstapfen des Gottes des Alten Testamentes. Das ist an dieser Stelle eben wunderbar zum Ausdruck gebracht. Jetzt machen wir nochmal eine Pause von 5 Minuten und dann werde ich in den Schlussbogen einschwenken.